Ich brauche jetzt geschwind mal zwei Personen, die vielleicht Lust haben, bei einem kleinen Experiment mitzumachen. Nichts Schlimmes, keine Sorge, ganz leicht wie immer. Wir können auch Kinder machen. Hat jemand von den Kindern Lust? Ich hol mal geschwind was, vielleicht. Ah, sehr gut. Ruben ist schon mal da. Warte mal geschwind, also. Es hat was mit Schokolade zu tun. Ja, das war mir klar, gell? Okay, also ich habe nur zwei, deshalb zwei. Ihr müsst euch sonst müsst ihr es miteinander nehmen. Also passt auf, folgendes Experiment. Ich gebe euch das jetzt. Euch gebe ich das. Und dir gebe ich das. Okay, Ruben? Und jetzt gibt nur eine Aufgabe. Das gehört euch jetzt, ja? Das gehört euch. Es gibt nur eine Bedingung, eine Regel, okay? Und zwar, ihr dürft es nicht essen. Also gehört euch, aber ihr dürft es nicht essen, ja? Irgendwann vielleicht, wenn wir dann mal so weit sind in der Predigt, dann könnte es dann sein, dass er dann das da auch ran dürft. Okay? Vereinbart? Okay, Jaron? Ruben auch? Sehr gut. Also, die Regel gilt. Ihr achtet drauf, ja? Das gehört jetzt denen, der Schokolade, aber essen dürft ihr nicht. Okay, jetzt dürft ihr es mal mitnehmen und nachher dürft ihr wieder kommen, wenn ich euch nochmal brauche. Ah, Schokolade zieht immer. Ich merke, ihr werdet noch was lernen. Dabei. Stell dir mal vor, und das können jetzt alle tun, nicht nur die, die jetzt ein Schokolädle in der Hand haben, sondern alle, die jetzt auch sitzen geblieben sind. Stellt euch mal vor, ihr habt irgendwas, das euch gehört, aber du darfst nichts damit machen. Vielleicht fällt euch sogar sowas ein, in irgendwas, was du besitzt, aber du hast keinen Zugriff drauf. Also zum Beispiel, du hast ein Auto, aber das hat keine Zulassung. Jetzt gehört es dir zwar, aber du darfst natürlich nicht auf der Straße mitfahren. Vielleicht hat es der ein oder andere schon mal Kett oder zumindest, oder vielleicht hat er eins daheim rumstehen, wo er keine Zulassung hat. Oder du hast ein Auto, aber keinen Führerschein. Ist auch doof. Dann hast du ein Auto, aber darfst nicht mitfahren. Vielleicht hast du auch schon keinen Führerschein mehr, weil dir irgendwie deine Kinder gesagt haben, du bist jetzt zu alt für diesen Führerschein und so weiter. Aber das Auto lässt man dir in der Garage stehen. Könnte ja mal jemand brauchen oder so. Aber es gehört dir, aber du darfst nichts damit anfangen. Wenn ich ein Haus hätte als Pfarrer, also angenommen, ich würde jetzt zum Beispiel jetzt mein Elternhaus erben, dann wäre das zwar meins, aber ich dürfte nicht drin wohnen, weil ich ja im Pfarrhaus wohnen muss. Das ist bei uns so. Also zumindest bis zum Ende der Dienstzeit dürfte ich da nicht drin wohnen. Es gehört mir, aber eigentlich nutzen kann ich es nicht. Ich habe nur überlegt, was mir noch für ein Beispiel einfällt. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass früher mal, wo ich Jugendlicher war, da habe ich mal Ski gehabt, neue Ski. Die waren ziemlich neu. Aber dann kam kein Schnee. Und als dann der Schnee gekommen ist, war ich verletzt und bin dann sogar mit in den Skiurlaub gefahren. Die Ski waren mit dabei, aber ich konnte nicht fahren, weil ich ein Knieproblem gehabt habe. Und dann konnte ich nur auf der Schlitte drauf sitzen und habe von den Ski nichts gehabt. Neue Ski, schöne Ski, mit denen man eigentlich den Berg runterfahren will. Und ich kann nichts damit anfangen. Also, so ist es, wenn einem was gehört. Vielleicht habt ihr noch andere Ideen, wo ihr Sachen habt, wo ihr sagt, das gehört mir, aber irgendwie darf ich nichts damit tun. Hat jemand eine Idee? Hast du eine Idee? Ein Geschenk am Geburtstag? Und man kriegt es noch nicht richtig. Du weißt schon, es gehört ja dann, aber du hast es noch nicht. Ja, so ähnlich. Genau, bei Kindern ist es nämlich übrigens überhaupt so. Kinder, es gibt viele Kinder, die haben sogar schon ein Konto bei der Bank. Das heißt, die haben auch schon Geldbesitz, dürfen aber noch nicht darüber verfügen. Also andere entscheiden über ihr Geld, gell? Weil sie noch nicht geschäftsfähig sind. Da muss man dann immer fragen, obwohl man schon Geld hat. Ist eigentlich fies, dass Kinder da so sind. Kinder sind ein bisschen wie Knechte oder wie Sklaven manchmal. Ja, ist kein großer Unterschied. Ihr werdet noch merken, dass dieser Satz gar nicht so steil ist, wie er jetzt hierher kommt, weil ist nämlich einer aus unserem Predigtext. Aber das sage ich euch gleich. Selbst wenn man ein besonderes Kind ist, jetzt gucken wir uns zum Beispiel mal eins an, Prinz George, ja, der kleine Prinz, also der Sohn von William und Kate, Prinz George von England, der hat schon eine ganze Menge Besitz. Ich habe mal geguckt, man schätzt das Vermögen von diesem 9-jährigen Jungen auf umgerechnet 2,4 Milliarden Euro. Er darf aber noch nichts mitmachen, weil er halt noch nicht volljährig ist. Ja? Und er hat noch keinen Zugriff darauf. Übrigens, seine kleine Schwester Charlotte, die ist 8 und hat sogar schon 4,9 Milliarden Euro. Weiß gar nicht, warum die so viel mehr hat, aber scheint ist sie irgendwie wertvoller fürs Königshaus oder bringt mehr ein. Kinderkleider oder Mädchenkleider und solche Sachen. Jedenfalls Handy. Als Kinder schon in Besitz und haben auch ganz viele Aufgaben. Also der George und die Charlotte, die haben ja ganz schön viele Dinge, die sie machen müssen. Regeln, die sie beachten müssen, Aufpasser, die ihnen sagen, was sie tun dürfen und was sie nicht tun dürfen. Aber auf ihren Besitz haben sie keinen Zugriff. Ist eigentlich schon ganz schön gemein. So eine Geschichte legt uns der Paulus heute vor. In unserem Predigtext. Und ich lese uns nur mal den Anfang, die ersten zwei Verse aus Galater 4. Da schreibt der Paulus Folgendes. Überlegt einmal, Solange der Erbe noch nicht volljährig ist, besteht zwischen ihm und einem Sklaven kein Unterschied. Das ist nicht meine Erfindung gewesen. Obwohl ihm als Erben schon alles gehört. Bis zu dem vom Vater festgesetzten Zeitpunkt untersteht er einem Vormund, einem Vermögensverwalter, bestimmen über seinen Besitz. Also der Paulus beschreibt da eine Szene von einem Kind oder Jugendlichen, der halt noch nicht volljährig ist, der was besitzt, der aber eigentlich gar nichts anfängt mit seinem Besitz. Ganz im Gegenteil, alles, was er erlebt, ist so ähnlich, wie es den Knechten geht und den Sklaven geht. Er muss nämlich gehorchen, er muss Regeln befolgen, er hat jemanden, der ihm sagt, was er zu tun hat. Nennen wir ihn mal, wir können mal die Geschichte ein bisschen ausmalen, dass uns das bewusst wird. Angenommen, ein reicher Großgrundbesitzer ist der Vater von diesem Jungen. Und er liegt im Sterben und sein Sohn ist aber noch ein kleines Kind. Wir können ihn ja mal Christian nennen. Der Vater verfügt also im Testament, Christian soll den ganzen Hof erben, allerdings erst, wenn er volljährig ist, also erst mit 18 Jahren. Bis dahin soll ein Verwalter den Betrieb leiten, für Christian bestimmt einen Vormund und einen Erzieher, einen Hauslehrer, der ihn in diesem Sinne ausbilden soll, dass er dann damit umgehen kann. Und nach dem Tod des Vaters ist es so, Christian wird Hoferbe, ihm gehört das alles, aber er steht unter der strengen Aufsicht von seinem Vormund, von seinem Hauslehrer. Alles Geschäftliche macht der Verwalter, er selber hat keinen Zugriff auf sein Erbe. Eigentlich unterscheidet er sich gar nicht arg von den Arbeitskräften da auf dem Hof. Er trägt dieselbe Arbeitskleidung wie die Knechte, er muss die Tiere füttern, wie die es machen, er muss auch den Stall ausmischen, das Feld pflügen, beim Ernten helfen. Er muss alles lernen, was die Knechte da auch lernen. Die Arbeit wird ihm genauso zugeteilt, wie das den Knechten zugeteilt wird und kontrolliert und manchmal auch kritisiert. Ja, auch als Jugendlicher muss sich der Hoferbe, obwohl es ihm gehört, manchen Anpfiff gefallen lassen, wenn er nicht gut genug gearbeitet hat. Das ist die Szene, die Paulus uns so ein bisschen vor Augen malt. Und dann kommt aber dieser große Tag, Christians 18. Geburtstag und damit der Tag der Hofübergabe. Der Notar fragt Christian ganz formell, wie es sich dazu auch gehört, ob er der Sohn ist. Natürlich sagt er ja und er kann sich zum Glück auch ausweisen als Sohn seines Vaters und so wird ihm der Hof wie vorgesehen übertragen. Und jetzt ist plötzlich alles anders. Natürlich feiert er vielleicht erstmal mit einer schönen Party, dass er jetzt der Hoferbe ist, der es auch nutzen darf, was ihm gehört. Wir können uns vorstellen, dass für ihn eine Erleichterung ist, dass keiner mehr da ist, der ihn bevormundet, keiner, der über ihn Regeln ausspricht, keiner, der ihm sagt, was er zu tun und zu lassen hat. Er wird nicht mehr rumkommandiert wie ein Knecht, sondern alle sind höflich zu ihm, haben Respekt vor ihm, weil er ja der Chef ist jetzt, der Gutsherr. Was für eine Wende an seinem 18. Geburtstag für Christian. Und genau darum geht es Paulus auch, wenn er uns diese Szene schildert von dem Erben, der unmündig noch keinen Zugriff auf sein Erbe hat. Ich lese uns jetzt noch ein bisschen weiter in unserem Predigtext und jetzt, ihr könnt mal darauf achten, dass in diesem Text auch Vater, Sohn und Heiliger Geist vorkommen. Also der Paulus schreibt da weiter, genauso wie diesem jungen Mann, ging es uns auch. Wie Unmündige waren wir allen Mächten und Zwängen dieser Welt ausgeliefert. Als aber die von Gott festgesetzte Zeit kam, sandte er seinen Sohn zu uns. Christus wurde wie wir von einer Frau geboren und unter die Forderungen des Gesetzes gestellt. Er sollte uns befreien, die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit wir zu Kindern Gottes werden und alle damit verbundenen Rechte empfangen konnten. Weil ihr nun seine Kinder seid, schenkte Gott euch seinen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Ihr seid also nicht länger Gefangene des Gesetzes, sondern Söhne und Töchter Gottes. Und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben. Euch gehört alles, was Gott versprochen hat. Liebe Gemeinde, ich möchte heute zwei Perspektiven auf diesen Text richten. Ich möchte erst gern fragen, was tut Gott eigentlich da? Und dann die zweite Frage, was tun wir eigentlich? Es ist einer von diesen Bibeltexten, wo das Wort Dreieinigkeit gar nicht vorkommt. Das kommt nirgends in der Bibel vor, wo aber beschrieben wird, was mit Dreieinigkeit gemeint ist. Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber wie kamen die jetzt da drin vor in diesem Text? Habt aufgepasst. Vielleicht fragen wir zunächst mal, was macht der Vater da eigentlich? Habt ihr Idee, was der Vater da macht? Bitte? Vererben, genau. Er stellt das Erbe bereit. Er gibt seinen Besitz weiter. Das ist das, was der Vater macht. Er ist der, der alles aufgebaut hat, der alles geschaffen hat. Aber eben nicht für sich, sondern ganz bewusst für die Erben. So ist Gott als Vater. Er hat die Welt geschaffen Mit ihrer ganzen Schönheit, wie wir sie heute sehen und spüren, mit ihrer ganzen Komplexität, die uns faszinieren kann, mit allen Grundlagen zum Leben und mit ganz viel zum Genießen, zum sich freuen, zum Entdecken. Aber zu seinem Erbe gehört noch mehr als die Schöpfung. Es gehört auch eine Ewigkeit mit ihm dazu, wo man ohne Sorgen leben kann, ohne Schmerzen leben darf, wo man ohne Ende und ohne Tod einfach frei lebt. In einer Pracht, die alles übertrifft, was wir in Herrlichkeit bisher erlebt haben. Das ist das Erbe, das Gott vorbereitet hat für uns, dass er uns vererben will, als Vater. Gott als Vater setzt dann aber gleichzeitig auch fest, so wie jetzt in diesem Predigtext, dass zunächst eine Art Reifezeit vorgegeben wird. Da, wo Gesetze uns einschränken, wo wir der Zugriff auf das Schöpfungswerk noch nicht völlig frei ist. So wie bei Minderjährigen eben, die keinen Zugriff haben auf das, was sie eigentlich schon besitzen. So gehört uns das eigentlich schon. Aber es gibt eine Zeit am Anfang, wo man noch unter Gesetzen steht, wo man an seine Grenzen kommt. Er ist eben auch da wie ein Vater, der seine Kinder erzieht und der seine Kinder so erzieht, dass er nicht einfach sie loslaufen lässt, sie auf sich allein gestellt machen lässt, sondern sie sollen lernen erstmal. Lernen, mit dem umzugehen, was sie erben, was sie schon geerbt haben. Auch wenn sie sich manchmal wie Knechte fühlen dabei, wenn das Gesetz manchmal drückt und einschränkt, wenn es einen bevormundet. So hat der Vater, Gott der Vater, seinem noch unmündigen Volk Israel diese Regeln auferlegt und sie begleitet auch durch Rückschläge durch. Das macht also Gott der Vater. Was macht der Sohn? Der Sohn kommt, um zu befreien. Er kommt zu der Zeit, als der Vater es festgesetzt hat, weil jetzt die Menschen mündig sind. Jesus kommt, um die Begrenzungen des Gesetzes wegzunehmen von den Menschen. So heißt es da. Er erfüllt die Gesetze selber und befreit so von allem, was sonst die Kinder wie zu Sklaven macht. Das hat Jesus getan. Am Kreuz und mit seiner Auferstehung, da wird die Vormundschaft beendet und die Kinder Gottes werden in die Freiheit gesetzt, in die Selbstständigkeit versetzt. In unserer Geschichte mit Christian ist es der 18. Geburtstag. Auch wenn er vorher schon Erbe war, jetzt ist er mündig, jetzt ist er geschäftsfähig, jetzt gibt es keinen Lehrer, keinen Verwalter mehr, dass er das für ihn macht. Bei uns Christen ist es auch so. Jetzt gibt es kein Gesetz mehr, das alles für uns regelt, jetzt sind wir selber dran. Hoffentlich haben wir das gelernt, hoffentlich haben wir als Christen auch das parat, was das Volk Israel gelernt hat durch viele Jahrhunderte, weil das auch für uns wichtig ist, dass wir aus diesem Schatz, aus diesem Lernen profitieren und dass wir damit auch jetzt mit dieser Freiheit umgehen, mit dem, was wir gelernt haben. Es ist wichtig, dass wir das Alte Testament nicht für überholt erklären, sondern immer wieder auch reinschauen und sehen, was Gott seinem Volk, seinen Kindern da beigebracht hat, weil es uns hilft, mit unserer Freiheit umzugehen, auch wenn wir nicht mehr so unter dem Gesetz stehen, wie damals das Volk Israel vor Jesus. Der Paulus schreibt, Jesus sollte uns befreien, die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit wir zu Kindern Gottes werden und alle damit verbundenen Rechte empfangen konnten. Christen sind mündige, freie Gotteskinder. Das macht Jesus Gott als Sohn. Er macht uns frei. Und was macht jetzt der Heilige Geist? Ich lese uns nochmal diesen Abschnitt. Paulus schreibt da, weil ihr nun seine Kinder seid, schenkte Gott euch seinen Geist. Denselben Geist, den auch der Sohn hat. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Genau, die Verbindung. Der Geist macht uns klar, dass wir verbunden sind, als wir Kinder sind von diesem Vater. Das macht er uns bewusst, dass wir das begreifen, dass wir Kinder sind und eben nicht Sklaven des Gesetzes. Wir sind Kinder des Vaters. Es ist der gleiche Geist, den auch Christus hat. Es ist der Geist, der uns an seinem Sterben und Auferstehen Anteil gibt, der uns schenkt, was Jesus gemacht hat. Und dieser Geist macht uns klar, dass wir eben frei sind vor den Gesetzen, die uns zuvor sowas wie versklavt haben. Der Geist macht uns bewusst, dass wir keine Sklaven mehr sind, sondern Kinder. Und er schenkt uns auch Worte, wie wir das ausdrücken können. Wir dürfen sagen, aber lieber Vater. Wir dürfen Gott anrufen, ganz ohne Gesetz. Ganz ohne Reinigungsrituale, wie das noch vor Jesus war. Ganz ohne Opferzwänge, wie es damals gab. In Freiheit dürfen wir zu Gott kommen und zu ihm Vater sagen. Wir sind Teil seiner Familie. Um das zu verstehen und zu begreifen, braucht es den Heiligen Geist. Das macht nämlich der Geist. Vielleicht habt ihr ein bisschen gemerkt, warum alle drei wichtig sind. Jeder auf seine Weise. Vater, Sohn und Heiliger Geist wirken alle drei zusammen. Und zwar alle zusammen mit dem Ziel, dass wir als Kinder Gottes unseren himmlischen Vater kennen und dass wir ohne Einschränkung Erben sein dürfen. Dazu braucht es alle drei. Für uns ist Gott der Vater, der sein Erbe bereitet hat. Für uns ist Gott der Sohn, der uns frei macht, indem er Mensch geworden ist und den Tod überwunden hat. Die Beschränkung des Gesetzes. Für uns ist Gott Geist, der uns die Gottesbeziehung als Kinder Gottes verdeutlicht. Alle zusammen tun sie es. Jeder auf seine Weise ermöglicht, dass wir Erben sind. So wie bei Christian, das ist als was bei seinem 18. Geburtstag passiert. Da kommt es, dieses Erbe, das ihm vom Vater schon angekündigt und vermacht ist, das er schon besitzt. Mit dem 18. Geburtstag kommt die Freiheit dazu von den Verwaltern, von den Lehrern, von dem Vormund und den Nachweis, dass er selber sagt, ja, ich bin Sohn von diesem Vater. Gott handelt in Dreiheit als Einheit und zwar zu unserer Freiheit. Vielleicht ist uns ein bisschen bewusster, warum die Dreieinigkeit wichtig und wertvoll ist. Gerade für uns ist sie wichtig und wertvoll. Das schenkt Gott und das können wir erkennen mit dieser Perspektive auf unserem Text. Was macht Gott? Aber ich möchte die zweite Frage auch noch stellen, ein bisschen kürzer. Was machen wir denn jetzt? Da brauche ich jetzt euch wieder mit den Schokoladen. Was machen wir denn eigentlich? Da gibt es nämlich auch drei Möglichkeiten, was man macht. So ähnlich wie wenn man Schokolade gekriegt hat und gesagt gekriegt hat, ihr dürft es noch nicht verwenden. Ruben, kannst du schon mal hervorkommen, wenn du willst? Jaron, du kannst auch mal vorkommen. Bringst du mit, Schokolädle? Also, wir haben mit dieser Freiheit, die Gott uns schenkt, als Erben Gottes, drei Möglichkeiten umzugehen. Die erste Möglichkeit ist, man kann das Erbe ablehnen. Also ihr könntet jetzt sagen, schön, dass du mir das schenken willst, aber ich will es gar nicht. Macht ihr das? Es wäre eine Möglichkeit. Könnt ihr sagen, naja, ist ja toll, großzügig von dir und so, gell? So kann man auch Gott gegenüber sagen, großzügig, dass du uns das alles vererbst, aber ich möchte es gar nicht. Ja, einfach ablehnen. Kommt das in Frage? Nicht so, gell? Will man eigentlich nicht so. Ja, schon ein bisschen so, wie Prinz Harry das vielleicht gemacht hat im englischen Königshaus. Ja, ich will eigentlich damit gar nichts mehr zu tun haben. Ich will lieber, ich halte mich da raus. Oder wenn Christian in unserer Geschichte sagen würde, ich will eigentlich das Erbe von meinem Vater gar nicht. Ich will lieber Knecht bleiben. Will lieber meinen Vormund behalten. Die Verwalter, die alles für mich regeln. Die Gesetze, die es machen. In dieser Gefahr standen zur Zeit von Paulus die Galater, denn da waren nämlich jüdische Sektierer bei denen unterwegs, die haben denen weismachen wollen, dass sie weiterhin, auch als Christen, die Gesetze ganz kleinlich einzuhalten haben. Dass es wichtig ist, die Kultgesetze einzuhalten, den Sabbat feiern und so weiter. Die haben sie quasi in der Unmündigkeit halten wollen. Und deshalb schreibt der Paulus an dieser Stelle so, macht es nicht. Werdet nicht wieder unmündig. Ihr seid frei als Christen. Ihr seid frei als Kinder Gottes. Ordnet euch nicht dem nächsten Gesetz unter, indem ihr das ablehnt, was Gott euch an seinem Erbe schenkt. Das kann auch heute passieren, dass Menschen sagen, ich will das gar nicht, was Gott mir schenkt. Ist mir viel zu anstrengend. Oder weiß ich gar nicht, was auf mich zukommt. Lass ich es lieber. Bleib lieber unter einem Gesetz. Vielleicht ist es auch einfacher, weil man unter Gesetzen dann auch weiß, was man zu tun hat. Das Erbe Gottes ausschlagen. Das ist auch nicht das, was der Paulus empfiehlt. Zweite Möglichkeit. Man könnte jetzt das, was ich euch geschenkt habe, überschwänglich verprassen. Also wenn man so ein Erbe kriegt, die eigenen Vorteile in dem suchen, was man dadurch hat. Die Freiheit ausnutzen, was es einem selber bringt, vor allem auf sich gucken. Das hieß bei euch, wenn ihr sagt, das ist meine Schokolade und die esse nur ich und sonst niemand. Und vielleicht esse ich sie auch so genüsslich vor allen anderen, dass alle anderen merken, wie gut es mir geht und wie schlecht es euch geht. Würdet ihr das machen? Nett. Ah, das ist aber sehr, sehr nett von euch, dass ihr das nicht macht. So ähnlich ist in unserer Geschichte auch. Christian könnte ja auch sagen, dass er jetzt sagt, jetzt wo ihm der ganze Hof gehört, das ganze Gut gehört, jetzt macht er sich ein Leben in Saus und Braus. Jetzt feiert er rauschende Feste, jetzt ist er faul, jetzt verprasst er sein Vermögen. Dann würde er aber ein Leben führen ohne Liebe und Respekt zu seinem Vater, der das ja ganz anders gedacht hat. Dann wäre auch das böse Erwachen wahrscheinlich vorprogrammiert, weil es irgendwann halt auch mal ausgeht, so ein Erbe. Und er mit leeren Händen dasteht. Und so ähnlich ist es im Glauben auch. Man kann auch mit Gottes Erbe egoistisch umgehen. Wenn wir jetzt die Freiheit haben von Gott und es lässt die Freiheit zu, dass man die Gnade nur für sich in Anspruch nimmt und sagt, Hauptsache mir geht's damit gut, alles andere ist mir egal. Hauptsache ich fühle mich gut im Glauben, Hauptsache ich spüre das, was Gott mir schenkt. Ich muss seinen Geist haben und sonst niemand. Und was mit anderen passiert, juckt mich eigentlich nicht. Ich koste die Freiheit aus, ich übertrete die Gebote fröhlich, weil ich darf's ja, aber frage eigentlich nicht ernsthaft nach Buße oder so. Zurückkehren zum Vater ist für mich jetzt nicht so wichtig. So können wir es auch machen. Wenn man die Schöpfung ausbeutet und sagt, ist mir doch egal, was damit passiert, mit diesem Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Oder wenn man sich sein eigenes Verhalten schönredet und immer sagt, alles, was ich mache, ist doch okay, auch wenn es vielleicht gar nicht okay ist. Wenn man Sünde zu Gerechtigkeit umdeutet, dann ist das so ein Umgang mit dem Erbe Gottes. Verprassen, überschwänglich. Das empfiehlt uns Paulus auch nicht. Deshalb gibt es noch eine dritte Möglichkeit für euch. Die dritte Möglichkeit ist, dass man als Kind Gottes verantwortlich mit dem Erbe Gottes umgeht. So wie es im Sinne des Vaters ist. Was heißt es jetzt für euch mit dem Schokolade? Wie kann man verantwortlich mit dem Schokolade umgehen, den ich euch geschenkt habe? Jeden Tag ein bisschen essen, könnte sein. Ja? Man könnte auch mich fragen, was ich denke, wie man in meinem Sinne jetzt mit dem Schokolade umgeht. Frag mich mal. Also wenn man mich fragt, würde ich sagen, verantwortlicher Umgang mit dem Schokolade, das ist nämlich absichtlich nicht nur ein Schokolade, sondern es sind ganz viele und da sind es auch ganz viele Schokolädle. Also man könnte ja teilen zum Beispiel. Also ihr könntet ja von dem, was ihr jetzt habt, was abgeben an andere. Wollt ihr das machen? Okay, das seid ihr bereit. Ah, sehr gut. Ah, guck mal, ich habe die beste Beispiele hier vorne. Die wissen sofort, wie es gedacht ist. Also das dürft ihr nachher machen. Ihr dürft es mitnehmen und dann dürft ihr auch nachher ein bisschen austeilen. Und dann ist das in meinem Sinne so, wie ich das gedacht habe. Okay? Vereinbar war mir das so. Gut, dann dürft ihr es wieder mitnehmen. Und dann, wie gesagt, nachher dem gebe den ja, wo er sagt, ja, dem möchte ich da was weitergeben. Und beim Glaube ist es eigentlich genauso. Auch da geht es darum, dass wir als Kinder Gottes, als Erben verantwortlich damit umgehen. Christian in unserer Geschichte könnte sich auch bewusst machen, dass er nicht eher den Hof aufgebaut hat, den er jetzt besitzt, sondern dass er ihn von seinem Vater bekommen hat, dass es ein Erbe ist, das er eigentlich gar nicht verdient hat. Da hat er nichts dafür getan. Aber er geht hin, er stellt sich den Aufgaben, die damit kommen. Er geht nichts aus dem Weg. Er ist beauftragt, jetzt mit dem Besitz Gutes zu tun. Und im besten Fall überlegt er sich immer wieder, was ist denn im Sinn meines Vaters? Was hätte denn der gemacht mit dem Hof? Wie will der denn, dass ich verantwortlich mit dem umgehe, was ich jetzt geerbt habe? Wenn wir als Christen, so wie Christian sind, dann sehen wir als Kinder Gottes und Erben seines Reiches auch die Verantwortung, in die wir dadurch gestellt sind, dass die Freiheit, die wir haben, dazu da ist, dass wir das Erbe Gottes gestalten. Dass wir nicht gesetzlich damit umgehen, nicht in ständiger Angst, was falsch zu machen, das brauchen wir nicht, sondern mutig und selbstbewusst zu sagen, ja, wir sind keine Knechte, sondern Freie, aber wir sind auch Kinder. Und im Bewusstsein, Kind zu sein, frage ich mich immer, was ist der Sinn des Vaters? Warum hat er mir dieses Erbe in die Hand gegeben? Das können wir als Christen fragen. Und das können wir mit hineinnehmen in alles in unserem Leben. Du kannst dich fragen, was ist der Sinn des Vaters, wenn du dir überlegst, wie man in der Familie miteinander umgeht. Dann wird es nämlich genau darum. Das ist ein Teil des Erbes, das Gott dir gibt. Deine Familie, die Menschen um dich. Und da kannst du dich fragen, was ist der Sinn des Vaters, wie ich mit diesem Erbe umgehen soll. Du kannst dich fragen, wenn du dir Gedanken machst, wie kann ich meinen Glauben zeigen, vielleicht vor Kollegen oder vor Nachbarn oder so, frag dich, wie es im Sinne Gottes ist. Und es hilft dir, wie du mit dem Erbe umgehst. Oder wie wir mit der Schöpfung umgehen. Auch da können wir fragen, was ist denn Gottes Wille, Gottes Sinn? Wenn wir Menschen trösten, die gar nicht über den Tod hinausblicken und hinausglauben können, dann können wir uns auch fragen, was ist der Sinn Gottes, warum er uns dieses Erbe, das Wissen um die Ewigkeit anvertraut hat? Was könnte der Sinn sein? Wie sind wir mündige Erben, Kinder Gottes? Wie gehen wir verantwortlich damit um? Vielleicht nimmst du das mit, diese Frage. Oder vielleicht eher zwei Antworten und eine Frage. Ich habe die Frage gestellt, was macht Gott? Da ist die Antwort, er handelt dreieinig, um dich als Kind zu seinem Erbe zu machen. Dass du als Kind Gottes Vater zu ihm sagst. Die andere Frage, wo ich gestellt habe, war, was machen wir eigentlich? Die Antwort darauf ist, wir wollen verantwortlich umgehen mit dem Erbe, das uns gegeben ist. Und die Frage, die ich euch jetzt mitgebe, ist, was machst du eigentlich? Vielleicht in der kommenden Woche, als Kind Gottes, als Erbe des Höchsten, wie könnte das aussehen? Vielleicht fragst du dich einfach mal, das, was mir da gegeben ist, wie gehe ich damit im Sinn des Vaters um? Denn in unserer Geschichte bist du eigentlich so wie Christian. Dein Leben ist beschenkt, reich beschenkt, unverdient reich beschenkt. Und du bist der, dein Leben soll geprägt sein von dem, was Gott dir überlässt. Du bist darin Chef, du bist darin frei, damit umzugehen. Deshalb frag ab und zu einfach, aber lieber Vater, was soll ich denn jetzt diese Woche oder heute an diesem Tag tun mit deinem Erbe? Und er wird es dir sagen. Amen.